Micro Europa.
Sounds
moderno,
fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Mikroeuropa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Unser Thema heute: alternative Medien. Am Mikrofon Ulrich Hägele. Die Masterarbeit steht am Ende des Studiums. In der Tübinger Medienwissenschaft können die Studierenden auch ein Werkstück abgeben, also einen Film, eine Webdoku oder sogar ein Kochbuch. Alexander Moskowitsch hat sich für ein Hörfunkfeature über alternative Medien entschieden. Alternativ, das war vor dem Internetzeitalter positiv besetzt. Alternativ, das waren Menschen mit Birkenstocksandalen. Auf die Heckscheibe ihres VW Käfers 2CV oder Renault R4 klebten sie Atomkraft-Nein-Danke-Sticker. Sie aßen Müsli, wählten Petra Kelly, hörten Tonsteine Scherben, Ina Deter und Walter Mossmann. Sie buchstabierten Freundinnen statt Freunde, schickten ihren Nachwuchs in den Kinderladen Villa Kunterbunt, im Urlaub fuhren sie zu einer Kooperative nach Bolivien oder zur Weinernte in die Toskana und sie lasen die Taz, die einzige alternative Tageszeitung der Republik. Die Alternativen, das waren eigentlich die Guten, die man allerdings mitunter etwas belächelte, da sie die Welt verändern wollten, in eine bessere, weil grün Alternative. Mittlerweile sind wir in den 20er Jahren des 21. Jahrhunderts angekommen. In der digitalen, populistisch-trumpianischen Zeit hat Alternativ einen paradigmatischen Bedeutungswandel erfahren. Das sind die alternativen Fakten, ein unverschämt euphemistischer Begriff für Lügen. Es gibt eine Partei mit rechtsradikalen Führern, Holocaustleugnern und Ewiggestrigen, die sich Alternative für Deutschland nennt. Und schließlich sind da die neuen alternativen Medien von eben jenen antieuropäisch denkenden Zeitgenossinnen und Zeitgenossen propagiert, die ARD, ZDF, Spiegel, Stern, Süddeutsche, Taz und ja auch die Wüstewelle als Mainstream-Medien bezeichnen. In den nächsten 50 Minuten könnt ihr nun eintauchen in die Welt der alternativen Medien. Ihr werdet eine Protagonistin hören, die ihre gut dotierte Stelle beim WDR aufgegeben hat, um einen YouTube-Channel zu gründen. Ihr erfahrt, was alternative Medien eigentlich sind und welche Gefahren sie für unsere freiheitliche, demokratische Gesellschaft mit sich bringen.
Wir sind anders. Wir sind die Alternativen. Bei uns bekommen Sie die Informationen, die Sie woanders nicht bekommen.
Medien, die kennen die Agenda nicht. Medien würfeln alles zusammen. Medien verzerren alles.
Manchmal habe ich wirklich den Eindruck, dass ich in zwei Welten lebe oder in drei Welten, weil halt so extrem unterschiedlich zu bestimmten Themen berichtet wird.
Ich glaube, alternative Medien sind vor allen Dingen unprofessionelle Medien.
Es sind Menschen, die Dinge nicht von zwei Seiten betrachten, sondern immer einseitig auf die Abgrenzung vom Mainstream aus sind.
Da haben alternative Medien einfach mal eine ganz andere Seite aufgezeigt.
Die Tagesschau ist der verlängerte Arm der Bundesregierung. Keinerlei Kritik, nichts, gar nichts.
Hätte ich die alternativen Medien nicht konsumiert, wäre das einfach untergegangen, komplett.
Es ist natürlich einfach, in den Weiten des Internets eine Kamera aufzustellen und stichwortgebermäßig drei Fragen zu stellen. Das ist aber ja nicht verantwortungsvoller Journalismus.
Bewusst anders. Die Welt der alternativen Medien. Ein Feature von Alexander Moskowitsch.
Herbst 2019, Aachen. Ich sitze in der Lobby des Quellenhofs, einem Luxushotel. Weiß glänzender Marmorboden, hohe Stuckdecken, gepolsterte Sofagarnituren. In der Ecke steht ein großer schwarzer Flügel. Während ich auf meine Interviewpartnerin warte, kommen zwei muskelbepackte Männer durch die Tür. Sie tragen Sonnenbrillen. Einer von ihnen telefoniert. Der andere setzt sich an den Flügel und fängt an zu spielen. Das Ganze gleicht einer Filmszene. Meine Interviewpartnerin ist da.
Mein Name ist Claudia Zimmermann. Ich bin Deutsche, bin aber aufgewachsen in den Niederlanden. Ich habe einen deutschen Vater und eine niederländische Mutter. Und ich wollte eigentlich schon sehr früh Journalistin werden und bin dann nach München, habe dort Journalistik studiert. Also meine erste richtige Stelle nach dem Studium war dann bei Lufthansa in der Pressestelle. Das habe ich aber nur 3 Jahre lang durchgehalten, weil das letztendlich nicht das war, was ich wollte. Also ich war dann plötzlich Pressesprecherin, aber ich wollte immer Journalistin sein und habe dann gekündigt und habe mich dann beim WDR beworben und bin dann beim WDR gelandet, 1992.
24 Jahre arbeitete Claudia Zimmermann für den WDR in Aachen, schrieb Beiträge und Reportagen für Radio und Fernsehen. Vor einigen Jahren aber bemerkte sie einen Wandel.
So ab 2010 hat sich das Klima etwas verändert. Das war auch zu dem Zeitpunkt, wo halt das große Zeitungssterben begann. Und beim WDR hat sich ab da auch so etwas verändert. Also immer mehr Themen wurden abgelehnt, wurden nicht eingekauft. Das hat mich sehr geärgert. Ich hatte auch so den Eindruck, dass da auch politisch was dahinter steckte.
Diesen Eindruck schildert Claudia Zimmermann im Januar 2016 in einer niederländischen Talkshow.
Wir sind natürlich well angewiesen, um ein bisschen,
in der Talkshow spricht sie unter anderem über die Übergriffe von Migranten während der Silvesternacht 2015 vor dem Kölner Dom. Sie sagt, als öffentlich-rechtlicher Sender müsse der WDR über solche Ereignisse unkritisch berichten, im Sinne einer vorherrschenden, sozusagen regierungsamtlichen Meinung. Ihre Äußerungen sorgen für Schlagzeilen und Konsequenzen.
Man hatte mich da nicht entlassen, aber ich bekam dann halt keine Aufträge mehr.
Obwohl der WDR sie nicht mehr beschäftigt, macht Claudia Zimmermann weiter, recherchiert selbstständig, deckt auf, schreibt Bücher.
Dann bin ich eigentlich mehr oder weniger Whistleblowerin geworden. Journalistin, aber Whistleblowerin, weil ich mich dann in das Thema korrupte Online-Broker vertieft habe und dann festgestellt habe, dass da so vieles in der Finanzwelt nicht stimmt, nicht funktioniert, der Bürger nicht aufgeklärt wird und habe dann angefangen für mich eigene Recherchen zu führen und bin da überall gegen Wände gelaufen und habe mich dann so geärgert. Ich habe dem Bundesfinanzminister geschrieben, keiner hat was gemacht. Es wurde versucht, unter den Tisch zu kehren, so war mein Eindruck.
Um ihre Recherchen über die schmutzigen Internetgeschäfte der Börsenmakler auch ohne Auftraggeber an die breite Öffentlichkeit zu bringen, fängt Claudia Zimmermann an, ihre Ergebnisse bei YouTube hochzuladen.
Da sieht man, dass die ersten Videos eigentlich alle nur über diese korrupten Online-Broker handeln. Ja, und dann habe ich gemerkt, da ist Interesse da. Die Zuschauerzahlen stiegen und dann habe ich gedacht, aha, dann mache ich mal das Thema und das Thema. Und dann habe ich mich immer mehr in diese Sachen vertieft und eigentlich mache ich heute das, was ich 24 Jahre beim WDR gemacht habe, nämlich berichten.
Unabhängig und ohne Redaktion, wie sie sagt. Ihrem YouTube-Kanal Games of Truth folgen mehr als 40.000 Menschen. Am Tag produziert Claudia Zimmermann 2 Videos mit einfachsten Mitteln. Meistens filmt sie sich selbst mit ihrem Smartphone und liest dabei einen Text vor, den sie vorher geschrieben hat. Ihre Themen? Aktuelles aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Oft sehr kritisch, vor allem gegenüber Medien. Zehntausende schauen zu. Ein Beispiel.
Ja, in den USA hat der Wahlkampf ja schon begonnen, der Wahlkampf um die nächste Präsidentschaft. Trump will ja auch eine 2. Amtszeit beginnen und selbstverständlich wird da mit Schlamm geschmissen. Und in deutschen Medien ist ja eigentlich klar, wer der Schuldige ist und wer der Gute ist, aber es ist vielleicht alles ganz anders, als man denkt. Ganz anders auch als die, zumindest die europäischen Mainstream-Medien, aber auch einige amerikanische berichten.
Mainstream-Medien. Diesen Begriff nutzt Claudia Zimmermann, wenn sie über etablierte Medienunternehmen wie ARD, ZDF oder große Verlage spricht. Diese als Mainstream zu bezeichnen, impliziert, dass Massenmedien nicht unabhängig seien, sondern eine klar pro-westliche und regierungsnahe Tendenz hätten.
Im Gegensatz zu ihnen bietet Zimmermann in ihren Videos eine andere, kritischere Sichtweise auf die Dinge, behauptet sie.
Ich sehe mich absolut als Teil der alternativen Medien. Ich bin da so reingerollt, ich hatte das eigentlich gar nicht vor.
Bei alternativen Medien gibt es keine Garantie dafür, dass sie die Grundprinzipien des journalistischen Handwerks beachten. Zum Beispiel grenzen sie Bericht und Meinung nicht immer klar voneinander ab. Oft ist unklar, welche Quellen sie verwenden. Außerdem stehen hinter den Inhalten alternativer Medien häufig keine Redaktionen, sondern Einzelpersonen, so wie die ehemalige WDR-Journalistin Claudia Zimmermann. Dadurch fällt auch das sogenannte Vier-Augen-Prinzip weg. Das bedeutet, Beiträge werden weder gegengelesen noch abgenommen. Claudia Zimmermann sieht darüber hinweg und behauptet, ihre Arbeitsweise heute unterscheide sich kaum von ihrer früheren.
Ich bin jetzt meine eigene Redaktion, aber ich war ja vorher eigentlich auch meine eigene Redaktion, weil ich war feste, freie Mitarbeiterin, nur mit dem Unterschied, dass halt jemand sich die Beiträge dann angeschaut hat und geschaut hat, werden die jetzt gesendet, so ja oder nein. Heute ist es natürlich, bin ich selber verantwortlich, auch für den Inhalt, was natürlich auch eine sehr große Verantwortung ist, weil ich kann es mir nicht leisten, zwischen Klammern Blödsinn zu erzählen.
Sollte sie einen Fehler machen, bekäme sie direkt Feedback ihrer Zuschauer in den Kommentaren, sagt Zimmermann.
Zusätzlich zu einer fehlenden Redaktion haben viele alternative Medien noch etwas gemeinsam. Sie decken ein breites Themenspektrum ab und haben dabei eine bestimmte Ideologie. Diese beruht auf dem Selbstverständnis, bewusst anders zu sein als etablierte Medien, sagt der Politikwissenschaftler Markus Linden.
Es ist ein weites Feld, aber es ist vor allem ein Feld, das sich auszeichnet durch eine Abgrenzungshaltung gegenüber den Mainstream-Medien. Das ist sozusagen ein inhaltlicher Punkt. Die begreifen sich als die Alternativen und die Alternativen grenzen sich ab von dem Mainstream.
Markus Linden ist promovierter Politikwissenschaftler. Er lehrt an der Universität Trier und ist Experte für alternative Medien. Er forscht und publiziert zu dem Thema, unter anderem als Gastautor in der Neuen Züricher Zeitung.
Wie definiert Markus Linden alternative Medien aus wissenschaftlicher Perspektive?
Alternative Medien sind zunächst mal Medien, die sich alternativer Plattformen bedienen. Das heißt, sie gehen nicht traditionell wie zum Beispiel eine Zeitung an ihren User, sondern sie sind zunächst einmal frei im Internet verfügbar. Sie werden gemacht von Privatleuten, sie werden aber auch häufig gemacht von Menschen, die aus dem Mediensystem ausgestiegen sind, die früher im Mediensystem eine Position hatten und dann aufgrund von Konflikten mit dem hergebrachten Mediensystem aus dem Mediensystem halt aussteigen, weil sie keinen Job mehr bekommen haben.
Claudia Zimmermann ist solch ein Fall. Seit ihrem Konflikt mit dem WDR über die Berichterstattung über die Silvesternacht 2015 produziert sie eigenständig.
Gehören alternative Medien einer politischen Strömung an?
Parallelen zwischen politischen Lagern und alternativen Medien, das sei keine Seltenheit, sagt Politikwissenschaftler Markus Linden.
Man kann im Bereich der Alternativmedien verschiedene Lager unterscheiden. Wir haben auf der einen Seite ein rechtsradikales Lager, das wird gebildet insbesondere durch das Kompaktmagazin. Wir haben auf der anderen Seite linke Alternativmedien, die früher auch schon einmal als Qualitätsmedien angesehen waren, etwa die Nachdenkseiten und als neues Alternativmedium KenFM. Dazwischen positionieren sich Medien, die versuchen doch eine Äquidistanz zwischen links und rechts zu halten, die aber doch eher in die rechte Ecke gehen. Das ist vor allen Dingen das Medium Nuviso, eine Internetplattform gemacht von dem Medienschaffenden Frank Höfer, ein ehemaliger Cutter der Tagesschau.
Claudia Zimmermann will sich keiner bestimmten politischen Partei zuordnen lassen.
Also ich müsste mir meine eigene politische Partei backen, weil es gibt ganz viele Dinge in der Partei, die ich gut finde und in der anderen Partei, die ich gut finde. Das ist nicht so leicht.
Die AfD sei aus ihrer Sicht eine sehr wichtige Partei.
Gäbe es die AfD nicht, würde einfach alles so weiterlaufen und irgendwann würde es richtig knallen. Die Politik, die zurzeit geführt wird, ist eine sehr, meiner Meinung nach in Deutschland, aber auch in der gesamten EU, eine sehr gefährliche Politik, weil man nicht mehr auf die Bürger hört und weil man die Bürger, die kritisch sind, sofort in die rechte Ecke drängt. Und es gibt ganz viele Bürger, die sind das Gegenteil von rechts, sind aber trotzdem kritisch und schauen kritisch hin. Aber man versucht sie halt in die rechte Ecke zu drängen. Und deswegen denke ich, ist so eine Partei sehr, sehr wichtig.
Es scheint, als würden die AfD und alternative Medien eine ähnliche Rolle einnehmen. Die AfD in der Politik und die alternativen Medien in der Medienwelt. Beide wollen ein Gegenpart zum Etablierten sein. Dadurch schüren sie Stimmungen in der Bevölkerung, beobachtet der Politikwissenschaftler Markus Linden.
Was Alternativmedien machen, ist, dass sie postulieren, ebenso wie es Populisten machen, dass eine geschlossene Elite der Mehrheit der Bevölkerung gegenübersteht. Was dann der, in Anführungszeichen, Mainstream macht, ist zu sagen, es gibt diese Elite nicht. Beide Argumente sind aber falsch. Erstens, die Populisten haben natürlich nicht recht damit, dass es eine geschlossene Elite gibt, die einer geschlossenen Bevölkerung gegenübersteht. Denn die Bevölkerung ist pluralistisch, die Elite ist auch pluralistisch. Aber die Elite hat auch nicht recht damit, dass man sie als politische Elite nicht identifizieren kann. Natürlich gibt es eine politische Elite.
Die alternativen Medien würden diese Elite, zu der sie auch die sogenannten Mainstream-Medien zählen, aber nur zu ihrem eigenen Vorteil kritisieren, sagt Markus Linden.
Aber wer bezahlt die alternativen Medien? Denn im Gegensatz zu öffentlich-rechtlichen oder großen kommerziellen Medienhäusern können sie nicht auf Rundfunkbeiträge oder Werbeeinnahmen zählen. Markus Linden.
Die sind crowdfinanziert durch Spenden. Die finanzieren sich teilweise aber auch darüber, dass sie herkömmliche Medien nebenher betreiben. Kompakt zum Beispiel hat ein Magazin, das sich am Kiosk verkauft. Die schaffen es dann, eine wöchentliche Fernsehsendung, YouTube-Fernsehsendung an den Start zu bringen, und sie bekommen ja auch Tantiemen über ihre YouTube-Einnahmen. Werbung wird gesendet. Andere produzieren DVDs. Und so ist das ein Finanzierungsmodell, das speist sich aus verschiedenen Quellen.
Auch vor den Videos auf Claudia Zimmermanns YouTube-Channel Games of Truth läuft Werbung. Unter einigen Videos gibt sie auch ihre Bankverbindung an und bittet um Spenden für ihre Arbeit.
Wer rezipiert alternative Medien? Dazu gäbe es noch keine belastbaren Aussagen, sagt Markus Linden. Er beobachtet jedoch,
dass die Argumente, die in Alternativmedien vorkommen, geteilt werden von einer Wählerschaft, die eher dem radikalen Spektrum zuzuordnen ist. Die AfD rekrutiert Anhänger aus diesen Rezipienten, aber auch die Linkspartei, aber es gibt die Rezipienten auch in den etablierten Parteien. Man merkt es manchmal, wenn man in manche Kommentarspalten reingeht und dort sieht, welche Argumente vorgebracht werden.
Genaue Zahlen, wie viele Menschen sich aus alternativen Medien informieren würden, gäbe es nicht, sagt Markus Linden.
Was wir quantitativ beziffern können, ist, dass der Anteil an Menschen, die sich über das Internet informieren, in Deutschland gestiegen ist. Was wir sehen, ist, dass junge Leute eher zum Internet greifen und damit auch tendenziell natürlich eher affin sind für diese Alternativmedien. Dass aber auch Ältere teilweise anfangen, solche Alternativmedien zu konsumieren.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser heutiger Gast.
Ein breites Publikum hat auch das alternative Medium namens KenFM. Bis zu einer 500.000 Aufrufe zählen die professionell produzierten Videos. Damit gehört KenFM zu den größten und beliebtesten alternativen Medien.
Der Gründer des Mediums ist gleichzeitig auch das Gesicht des Kanals, beobachtet Markus Linden.
Er ist derjenige, der die Agenda vorgibt, ein ehemaliger Moderator namens Ken Jebsen, das ist ein Künstlername, der im Streit mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg aus den öffentlich-rechtlichen Medien ausgestiegen ist.
Also ein ähnlicher Fall wie bei der Aachener Journalistin Claudia Zimmermann.
Was zeichnet KenFM als alternatives Medium aus?
Was KenFM macht, ist, eigene Sendeformate zu kreieren und die auch auszubauen. Es gibt zum Beispiel eine Reihe, die heißt KenFM im Gespräch. Und diese Reihe KenFM im Gespräch besticht durch Nahaufnahmen, durch sehr lange Interviews. KenFM spricht auch Kommentare ein, er veranstaltet Talkshows und ihm gelingt es teilweise sogar, Leute aus dem sogenannten Mainstream in seine Shows zu locken.
Auch Gesprächspartner mit fragwürdigen Positionen bekommen bei KenFM eine Plattform. Dabei werden auch die öffentlich-rechtlichen scharf kritisiert. Ken Jebsen bezeichnet die ARD dabei als Kriegspropagandamaschine.
Diese Videos, die zuerst einmal wie herkömmliches Fernsehen nur im Internet wirken, definieren sich über eine klare Abgrenzung zum sogenannten Mainstream, sagt der Politikwissenschaftler Markus Linden.
Wir sind anders. Wir sind die Alternativen. Bei uns bekommen Sie die Informationen, die Sie woanders nicht bekommen.
Halten sogenannte Mainstream-Medien also Informationen zurück, die alternative Medien zeigen? Claudia Zimmermann ist davon überzeugt. Und sie hat auch eine Theorie, warum die sogenannten Mainstream-Medien zu bestimmten Themen schweigen würden.
Weil es nicht zum politischen Programm passt, weil wir zu wenige große Verlage haben, die das Programm machen, die das möchten, dass es in eine bestimmte Richtung darüber berichtet wird.
Im Klartext, mit dem vorherrschenden politischen Programm meint Claudia Zimmermann eine liberal bis linke politische Praxis. Folgt man der alternativen Medienmacherin, dann kämen rechte bis rechtsradikale Positionen, wie sie etwa die AfD vertritt, praktisch nicht vor.
Was wie eine Verschwörungstheorie klingt, sei für Claudia Zimmermann besonders bei der Berichterstattung über den Klimawandel deutlich sichtbar.
Da ist es zum Beispiel so, dass in den Mainstream-Medien hauptsächlich die Befürworter dieser Klimawandeltheorie zu Wort kommen und nie die Skeptiker dieser Theorie. Und es gibt ungefähr 50-50. Es gibt ungefähr so viele Klimawissenschaftler, die sagen, es gibt den menschengemachten Klimawandel. Es gibt aber auch viele Skeptiker, die sagen, das stimmt nicht. Das können wir gar nicht anhand von Theorien berechnen. Die sagen, wir können das gar nicht. So, und diese Leute kommen in den Mainstream-Medien sowieso nicht zu Wort.
Dass 50% aller Klimawissenschaftler weltweit den menschengemachten Klimawandel anzweifeln, ist laut Faktenlage falsch. Laut einer Untersuchung aus dem Jahr 2013 sind 97% aller Studien, die sich mit der Ursache des Klimawandels beschäftigt haben, einig darüber, dass der Klimawandel menschengemacht sei. Die Anzahl der Zweifler unter den Klimawissenschaftlern ist also sehr gering. Dementsprechend kommen sie seltener in den Medien zu Wort.
Das Phänomen, dass etablierte Medien aber insgesamt gewisse Tendenzen in ihrer Berichterstattung hätten, gäbe es trotzdem, sagt Markus Linden. Das liege auch an der politischen Gesinnung der meisten Journalisten.
Ich würde sagen, dass der Großteil der Journalisten eher dem linksliberalen Spektrum zuzuordnen ist als der Großteil der Bevölkerung. Insofern gibt es dort für gewisse Positionen ein größeres Verständnis, als es zum Beispiel in der Bevölkerung der Fall ist. Und da scheint mir die Sichtweise insbesondere auch durch diese Zentralisierung in Berlin mit der neuen Hauptstadt, die wir noch gar nicht so lange haben, scheint mir diese generell auch Meinungszentralisierung etwas zugenommen zu haben.
Auch Statistiken belegen, dass die meisten Journalisten sich links der Mitte verorten. Laut einer Studie der Freien Universität Berlin aus dem Jahr 2010 seien zwar etwa ein Drittel der befragten Journalisten keiner Partei zugeneigt, rund 27% fühlten sich jedoch den Grünen verbunden, 15,5% der SPD.
Die eher linksliberale politische Einstellung der meisten Journalisten bedeutet aber nicht, dass die gesamte deutsche Berichterstattung links ist. Das beste Gegenbeispiel ist die Bild-Zeitung. Denn Deutschlands auflagenstärkste Tageszeitung positioniert sich als konservativ. Trotz politischer Tendenzen einiger Medien. Eine Studie der Ludwig-Maximilians-Universität München aus dem Jahr 2017 zeigt, 80% aller Journalisten begreifen sich als neutrale Beobachter. Zudem gaben weniger als 1% an, dass sie die Regierung unterstützen oder ein positives Bild von ihr vermitteln möchten.
Was ist also der Mehrwert von alternativen Medien in einer pluralistischen Medienwelt? Können sie den Journalismus bereichern, indem sie angeblich Ungehörten oder Minderheiten eine Stimme geben und damit Meinungen abbilden, die im sogenannten Mainstream keinen Platz finden? Nein, meint der Politikwissenschaftler und Experte für alternative Medien Markus Linden. Denn alternative Medien würden meistens einseitig berichten.
Es sind reine Selbstbestätigungsrituale. Es finden keine Diskussionen statt. Sehr selten kommt es zu Kontroversen in den Sendungen. Es gibt auch kaum einen kritischen Austausch zwischen diesen Medien, sondern immer wieder wird nur die gemeinsame Abgrenzungshaltung vom Mainstream hervorgehoben. Und das führt natürlich bei den Konsumenten tendenziell zu einer einseitigen Sicht auf die Dinge.
Einseitigkeit. Das wirft Claudia Zimmermann andersherum genauso auch den sogenannten Mainstream-Medien vor. Gründe dafür: unsaubere Recherche und die Nähe von etablierten Journalisten und Politikern.
Ich habe ja auch sehr oft kritisch in meinen Beiträgen darüber berichtet, dass ich manchmal den Eindruck habe, dass Journalistinnen der verlängerte PR-Arm zum Beispiel von der Bundesregierung sind. Es wird meiner Meinung nach viel zu viel, sehr wenig mehr recherchiert. Also es wird unreflektiert sehr oft so eine Pressemitteilung übernommen.
Früher, als Journalisten nicht mehrere Formate gleichzeitig beliefern mussten, sei dafür noch mehr Zeit gewesen.
Eine Pressemitteilung ist eine Grundlage zur Recherche. Und von da aus fängt man an, an einem Beitrag zu arbeiten. Und eine Pressemitteilung ist die Grundlage. Und manchmal stellt sich im Rahmen der Recherche raus, Mensch, das ist aber ganz anders. Oder da gibt's auch noch ganz andere Themenabschnitte oder Schwerpunkte, die ich jetzt in diesem Beitrag beachten muss. Und das wird heutzutage viel zu wenig gemacht.
Geht man davon aus, dass vor allem öffentlich-rechtliche Medien und führende Tageszeitungen journalistische Grundsätze beachten, dann arbeiten sie auch heute noch so, wie von Claudia Zimmermann angemahnt. Recherchieren Pressemitteilungen also nach. Sie selbst glaubt nicht daran.
Das liegt auch nicht nur an den Journalisten, also es liegt auch an dem Druck. Also die Journalisten heute haben einen irrsinnigen Druck.
Dieser Druck käme vor allem von oben, wie Claudia Zimmermann sagt. Sie behauptet, dass Chefredakteure und Intendanten Anweisungen von der Regierung erhielten, wie sie berichten müssten. Beweise dafür hat sie nicht. Für viele klingt das deshalb nach einer Verschwörungstheorie.
Pauschal lehnt Zimmermann die sogenannten Mainstream-Medien allerdings nicht ab. Sender wie Arte, die BBC oder die WDR-Sendung Monitor würden regelmäßig sehr gute Reportagen senden, sagt sie. Deshalb beobachte sie alternative und etablierte Medien.
Es ist ja auch nicht alles falsch und schlecht, was in den Mainstream-Medien ist. Um Gottes Willen, das will ich überhaupt nicht sagen. Es gibt auch sehr gute Beiträge, es gibt auch sehr gute Artikel. Und natürlich gibt es auch da sehr gute Journalisten. Aber ich würde mir wünschen, dass da ja vielleicht auch mehr Interaktion ist, dass da eine Zusammenarbeit stattfindet.
Die Interaktion zwischen sogenannten Mainstream-Medien und alternativen Medien finde kaum statt. Aber warum nicht? Das liege vor allem daran, dass Journalisten etablierter Medien die Alternativen nicht ernst genommen haben. Politikwissenschaftler Markus Linden hat beobachtet,
dass viele Journalisten am Anfang nicht verstanden haben, welche Herausforderungen ihnen da droht. Man drängte das Ganze zunächst als rechte Ecke ab. Das wären alles Rechtsradikale. Das ist totaler Schwachsinn.
Außerdem würden viele Journalisten alternativen Medien ankreiden, Verschwörungstheoretiker zu sein. Auch Claudia Zimmermann kennt diesen Vorwurf. Denn in ihren Videos befasst sie sich auch mit Verschwörungstheorien. Sie sagt, die Vergangenheit habe gezeigt, dass Verschwörungstheorien auch wahr sein könnten.
Zum Beispiel war ja der Watergate-Skandal, war ja anfangs eine Verschwörungstheorie. Auch der Angriff auf den Irak, wo sogar selber Verschwörungstheorien von der amerikanischen Regierung in die Welt geholt wurden, ne? Also die Kuwait-Baby-Affäre und so weiter. Wir wissen vieles nicht, was Regierungen tun und planen. Und durch meine Recherchen auch zu diesen Terroristen der Finanzmärkte und diese Finanzkorruption weiß ich, dass es so vieles gibt, was man sich als Bürger gar nicht vorstellen kann.
Aber Verschwörungstheorien seien nicht das Einzige, worüber alternative Medien berichten, beobachtet der Politikwissenschaftler Markus Linden.
Natürlich macht die Verschwörungstheorie was aus, aber auch Informationen, die in herkömmlichen Medien nicht gesendet werden oder die in herkömmlichen Medien zu einseitig präsentiert werden, machen Alternativmedien aus. Das große Problem besteht aber darin, dass keine von beiden Seiten ein Interesse hat, sich zu integrieren oder irgendwie aufeinander zuzugehen. Die Alternativen müssen eine radikale Abgrenzung vom Mainstream betreiben. Das ist quasi ihre Lebensgrundlage, sonst sind sie ja keine Alternativmedien mehr.
Alternative Medien finden im Internet statt, vor allem auf der Videoplattform YouTube. Oft stehen Einzelpersonen ohne Redaktion dahinter. Sie brauchen den sogenannten Mainstream, um sich von ihm abzugrenzen und dadurch ihre Existenz zu legitimieren. Alternative Medien werden häufig in die rechte oder verschwörungstheoretische Ecke gestellt.
Wie verändert das Aufkommen alternativer Medien die Arbeit von klassischen Journalisten? Nehmen Fernseh- und Radiojournalisten den Trend der alternativen Medien überhaupt wahr? Um das herauszufinden, fahre ich nach Berlin. In einem Café im Osten Berlins treffe ich Daniel Buß.
Ich verstehe klassische Medien ja eher als Plattform, um auch gegensätzliche Meinungen zum Beispiel zusammenzubringen und Orientierung zu schaffen, einen Korridor zu bilden, in dem eine Gesellschaft sich positiv entwickeln kann. Und das, was ich in die Schublade alternative Medien packen würde, das sind Medien, die letztlich unserer Gesellschaft vorsätzlich schaden.
Daniel Buß ist einer der bekanntesten Medienjournalisten Deutschlands. Er berichtet in der ARD unter anderem für das NDR-Medienmagazin ZAP, produziert Beiträge für den Deutschlandfunk, schreibt für große Zeitungen und Online-Magazine. Seine Themen: Medien, Datenschutz und Netzpolitik.
Alternative Medien. Das seien für Daniel Buß vor allem unprofessionelle Medien. Nicht alles, was Menschen im Internet publizieren würden, sei jedoch automatisch ein alternatives Medium.
Ich würde das trennen von klassischen Bürgermedien, ne? Also wo sich jemand hinsetzt, ein eigenes Blog betreibt oder über Social Media, Facebook-Einträge etc. seine Meinung zum Weltgeschehen kundtut. So, das finde ich ist noch kein alternatives Medium. Ein alternatives Medium ist für mich immer das, was tatsächlich auch versucht, die Diskussion zu beeinflussen und letztlich auch Stimmung zu schüren. Also das vorsätzlich zum Beispiel macht.
Trotzdem sei es gut, dass es einen Platz in unserer Medienwelt für alternative Angebote gebe, solange auch dort gewissenhaft gearbeitet werde.
Grundsätzlich finde ich das hier erstmal positiv, dass es quasi keine abgeschottete Medienwelt gibt, sondern jeder in der Lage ist zu publizieren. Letztlich ist ja immer die Frage, wie verantwortungsvoll macht man das? Und ich glaube, hier hat man das Problem.
Was ist da das Problem aus deiner Sicht?
Also die Schwierigkeit ist, glaube ich, immer, wenn es am Ende darum geht, wie verlässlich sind die Informationen, wie ausgewogen sind sie. Das eine ist eine Meinung haben, ne, das andere ist verlässliche Informationen zu transportieren, also tatsächlich auch Recherche zu betreiben. Wenn Meinung als solche gekennzeichnet ist und jetzt nicht gegen Straftaten verstößt, wie Gewaltaufrufe etc., dann muss die Gesellschaft das ertragen. Das gehört, glaube ich, zu unserer freien Medienwelt dazu.
Es gäbe aber auch ganz klare Grenzen.
Wenn aber die sogenannten alternativen Fakten platziert werden, also Fakten an sich, ne, ignoriert werden, um Verschwörungen zu transportieren und Stimmung aufzuhetzen, dann finde ich, ist man in einem Bereich, der auch nicht toleriert werden sollte.
Nicht tolerieren dürfe aber nicht bedeuten, grenzwertige alternative Medien zu ignorieren, sagt Daniel Buß. Denn für seine Arbeit als Journalist seien sie wichtig.
Also für mich gehört das dazu, da drauf zu schauen. Ich finde, das ist für Journalisten grundsätzlich sogar hilfreich, Stimmungen, Strömungen erkennen zu können, die bislang sehr im Verborgenen geblieben sind, sich in irgendwelchen Hinterzimmern organisiert haben, jenseits der klassischen öffentlichen Diskussion, so dass man erkennen kann, wo sollten klassische Medien auch Recherche betreiben, Aufklärung verbreiten und dem etwas Vernünftiges letztlich entgegensetzen, also um Teile der Gesellschaft auch nicht zu verlieren. Dafür gehört, glaube ich, so ein Blick auf die sogenannten alternativen Medien dazu. Insofern sind sie auch ein bisschen auch ein dankbares Instrument aus journalistischer Perspektive.
Denn bestimmte Teile der Gesellschaft hätten das Vertrauen in die etablierten Medien verloren und konsumierten deshalb alternative Medien.
Die alternative Medienfrau Claudia Zimmermann behauptet, das liege vor allem daran, weil die etablierten Medienmacher zu abgehoben agierten.
Viele Journalisten
vor allen Dingen bei den Öffentlich-Rechtlichen haben den Bezug zu den Bürgern, zum Volk, zu den einfachen Leuten verloren. Das ist ein Riesenproblem. Ja, woran liegt das? Weil sie in ihrem Elfenbeinturm sitzen. Und das ist auch der große Vorteil von den alternativen Medien, die eigentlich ist YouTube ja auf die Straße gehen, direkt mit den Menschen kommunizieren.
Echte Bürgernähe gäbe es aus Sicht von Claudia Zimmermann aber nur bei alternativen Medien. In ihrem wöchentlichen Livestream bei YouTube tritt sie dafür direkt mit ihren Usern in Kontakt.
Diese Interaktion mit den Zuschauern, dieses Gespräch auch, da kommen auch wieder viele neue Themen, aber da sieht man auch die Nöte der Zuschauer, die Ängste, die Politik, über die diskutiert wird. Und das ist für mich Journalismus.
Fakt ist, auch in sogenannten Mainstream-Medien gibt es Interaktion mit Zuschauern. In der ARD-Talkshow Hart aber fair werden zum Beispiel auch Zuschauermeinungen vorgelesen und diskutiert. Zu wenig aus Sicht von Claudia Zimmermann. Dem sogenannten Mainstream-Journalismus fehle der Bezug zu den einfachen Leuten.
Auch Medienjournalist Daniel Buß räumt ein, der etablierte Journalismus habe Schwächen.
Die Medienlandschaft, so groß sie ist, krankt natürlich schon daran, dass es den sogenannten Mainstream gibt. Das ist in der Aktualität oft geschuldet gewissen Mechanismen, Nachrichtenagenturen. In Deutschland haben wir ja vor allen Dingen eine, die dpa.
Die führenden Zeitungen, Rundfunkanstalten und große private Fernsehsender haben zwar ein eigenes Korrespondentennetz, bei kleineren Tageszeitungen oder einigen Online-Medien ist aber zu erkennen, dass weniger selbst recherchiert und mehr Agenturmaterial verwendet wird.
Da ist ja auch ein Stück Vielfalt verloren gegangen in der Historie, dass sie etwas publizieren und ganz viele Online-Medien, die eben ganz schnell publizieren müssen, das dann im Grunde übernehmen, vielleicht ein bisschen anreichern, aber die Geschichten oft auf dieser einen journalistischen Arbeit basieren und dadurch vervielfältigt werden.
Der Begriff Mainstream, so wie alternative, etablierte Sender und Verlage nennen, sei also teilweise berechtigt. Allerdings sei das Problem der einseitigen Berichterstattung bei den etablierten Medien heute nicht mehr akut. Daniel Buß.
Ich glaube aber, dass das auch eine Entwicklung ist, die ein paar Jahre her ist und dass sich Medien auch stärker ausdifferenziert haben. Also dass einzelne Portale inzwischen sich unterscheiden. Also dass es diesen Mainstream, so wie es ihn vor ein paar Jahren gab, dass sich das auch verändert hat. Ich weiß nicht, ob das eine direkte Reaktion auf die sogenannten alternativen Medien ist. Glaube ich irgendwie nicht. So, aber aus Sicht der alternativen Medien den eigenen Bedarf gar nicht mehr so sehr gibt.
Alternative Medien bräuchte es also gar nicht mehr, sagt der Medienjournalist.
Ganz im Gegenteil, sagt Claudia Zimmermann. Die alternative Medienmacherin und Betreiberin des YouTube-Kanals Games of Truth ist sich sicher. Der Bedarf für alternative Medien sei da und wachse stetig.
Ich denke, dass die alternativen Medien in den nächsten Jahren noch eine viel, viel größere Rolle spielen werden. Und dass sich da auch die Spreu vom Weizen immer mehr trennt, was man ja auch jetzt schon sieht. Also einige Formate verschwinden einfach oder auch einige sogenannte Journalisten bei den alternativen Medien verschwinden. Und andere, die sehr gute Arbeit machen, die werden immer größer.
Einen Anteil an der Popularität alternativer Medien in Deutschland hat auch ein Sender aus dem Ausland. Russia Today, mittlerweile RT Deutsch genannt. Der russische Staatssender produziert ebenfalls Videos für YouTube in deutscher Sprache. Immer wieder tauchen dort Akteure alternativer Medien auf. Auch Claudia Zimmermann gab RT Deutsch mehrfach Interviews.
In einem Video von Anfang 2019 stellt sich RT Deutsch ganz klar auf die Seite der Zuschauer alternativer Medien. Moderatorin Maria Janssen interviewt verschiedene Betreiber alternativer Medienportale und stellt anschließend fest:
Wer sich als Nutzer alternativer Medien bekennt, muss mit Ausgrenzungen rechnen. Und wer sich bei dem einen oder anderen wichtigen Weltgeschehen die Frage stellt, wem nützt das, wird als Verschwörungstheoretiker abgetan. Wird es dem Mainstream gelingen, auf diese Weise kritischen Meinungen einen Maulkorb zu verpassen? Bisher hat diese Form der Ausgrenzung nur zur Spaltung der Gesellschaft beigetragen.
RT Deutsch sagt also: Alternative Medien seien ein wichtiger Teil der deutschen Medienlandschaft und würden von den sogenannten Mainstream-Medien nicht ernst genommen werden. Der Bedarf und das Interesse an alternativen Medien würden aber immer größer.
Um diesen Bedarf nach alternativen Meinungen, Sichtweisen und Gesprächspartnern zu erfüllen, ist RT Deutsch mit seiner gezielten Propaganda auf den Zug der Formate alternativer Medien aufgesprungen. Seit 2014 produziert der russische Staatssender bei YouTube die Sendung mit dem Titel »Der fehlende Part«. Darin sendet RT das, was der sogenannte Mainstream ihrer Meinung nach verschweigt oder einseitig darstellen würde. Viele der Videos werden hunderttausendfach geklickt. Medienjournalist Daniel Buß hat eine Vermutung für diesen Erfolg.
Es ist mutig, wenn du uns konsumierst. Das ist, glaube ich, das Signal, das man versucht zu geben. Dass es mutig ist, wenn man zum Beispiel den fehlenden Part RT Deutsch konsumiert und dass man in der Form dann auch rebellisch ist. Eigentlich betreibt ja RT Deutsch mit diesem Framing die eigentliche Abgrenzung.
Auch der Politikwissenschaftler Markus Linden sieht den russischen Staatssender RT Deutsch als verbindendes Element innerhalb der Welt der alternativen Medien. Im Gegensatz zu RT Deutsch findet er aber, dass man alternative Medien überhaupt nicht bräuchte, um sich umfassend zu informieren.
Diese Alternativmedien bieten ihnen so Randaspekte, die sie vielleicht, wenn sie sehr stark politisch interessiert sind, noch gebrauchen können. Sie bekommen vor allen Dingen ein großes Bild über Öffentlichkeit. Aber prinzipiell reicht es, wenn sie öffentlich-rechtliches Fernsehen schauen und eine Tageszeitung lesen, dann sind sie eigentlich ganz gut informiert. Sie brauchen Alternativmedien nicht.
Die vielen Zuschauer und Leser alternativer Medien sehen das anders.
Bei alternativen Medien hast du einfach zweistündige Interviews, dreistündige Interviews. Bei alternativen Medien hast du Gesprächsrunden mit irgendwelchen Experten, die Bücher geschrieben haben, die sich jahrzehntelang oder mindestens mal jahrelang mit Themen befasst haben und die vor Ort waren, bei denen ich einfach der Meinung bin, dass die glaubwürdig sind. Und nicht, wie irgendwelche Wirtschaftsbosse es sehen und nicht, wie irgendwelche Politiker es sehen.
Oleg Kashtanov ist in Moskau geboren. Mit knapp 3 Jahren emigrierte er mit seinen Eltern und seinem älteren Bruder nach Deutschland. Heute studiert der 28-Jährige Jura in Trier und ist Verfechter alternativer Medien. Seit Jahren guckt Oleg kaum noch Fernsehen, informiert sich hauptsächlich im Internet oder durch soziale Netzwerke. Damit lebt er in einer medialen Blase ohne jegliches Korrektiv.
Trotzdem bekomme er, wie er meint, bei alternativen Medien, wie zum Beispiel auf dem YouTube-Kanal KenFM, vor allem einen kritischen Blick auf den Westen. Dieser fehle ihm bei den sogenannten Mainstream-Medien. Das merkte er besonders im Jahr 2014.
Im Rahmen der Ukraine-Krise, muss man einfach mal ehrlich sagen, da hat alles seinen Lauf genommen. Ja, da habe ich erstmal die Sichtweise Deutschlands bzw. Europas, des Westens, bei uns in den Medien aufgezeigt bekommen, wie gut wir sind und was für ehrenwerte Motive wir haben und dass wir es ja nur gut meinen.
Wenn Oleg von ehrenwerten Motiven des Westens spricht, meint er das polemisch. Denn auf den Westen und dessen Politik scheint er einen regelrechten Hass zu haben. Die sogenannten Mainstream-Medien gehörten für ihn zu diesem System dazu. Auch deshalb präferiere er die USA-kritischen alternativen Medien.
Was die alternativen Medien gut gemacht haben, fand ich persönlich, dass die aufgezeigt haben, wo hat zum Beispiel mal der allzu gute Westen, um jetzt mal ein bisschen vulgär zu sein, Scheiße gebaut. Und dann gab es viele, viele, viele Fakten über Fakten über Fakten, was wir dann angestellt haben. Und da gibt's halt sehr, 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 sehr viele Sachen, wo man einfach sagen muss, hätte ich die alternativen Medien nicht konsumiert, wäre das einfach untergegangen. Komplett.
Mit der Meinung, dass etablierte Medien tendenziös berichten und gelenkt würden, ist Oleg Kashtanov nicht allein. Laut einer Studie der Johannes Gutenberg Universität Mainz aus dem Jahr 2018 hält jeder 4. Deutsche die Medien für nicht vertrauenswürdig und wirft ihnen gezielte Manipulation vor. Außerdem teilen 16% den Vorwurf, dass Medien die Bevölkerung systematisch belügen würden.
Zurück zur Ukraine-Krise. Die von Oleg Kashtanov kritisierte einseitige Berichterstattung über die Ereignisse auf dem Maidanplatz 2014 in Kiew waren auch aus wissenschaftlicher Perspektive zu undifferenziert, analysiert Politikwissenschaftler Markus Linden.
Dass Russland Sicherheitsinteressen hat und die möglicherweise durch einen Regimewechsel in der Ukraine verletzt werden, dass dieser Regimewechsel vielleicht nicht ganz auf demokratischem Wege zustande kam. Und welche Rolle die USA bei diesem Regimewechsel spielten, das wurde kaum erörtert. Insofern trafen die Alternativmedien auch ein gewisses Defizit der hergebrachten Medien. Dort wurde zu einseitig berichtet.
Während der Ukraine-Krise trafen alternative Medien also den richtigen Nerv und bekamen besonderen Zuspruch. Markus Linden.
Wenn man sozusagen ein wenig auf die Geschichte der alternativen Medien schaut, dann erkennt man, dass das noch ein bisschen weiter zurückreicht als zum Beispiel dieser Höhepunkt mit der Ukraine-Krise. Im Jahr 2009 gab es einen Kongress in Leipzig, bei dem sich diese Alternativmedien als Alternativmedien wirklich auch gegründet haben. Und ganz zentral für diese Medienlandschaft war damals die Abgrenzung von der herkömmlichen Sichtweise auf das Ereignis 9/11.
Die meisten alternativen Medien sind also anti-amerikanisch. Für sie ist oft klar, die offizielle Version über die Anschläge vom 11. September 2001 ist nicht wahr. Davon ist auch der Jurastudent Oleg Kashtanov überzeugt. Auch deshalb habe er das Vertrauen in die etablierten Medienformate verloren.
Man muss ja nur schauen, die 15 Minuten Heute-Journal, die haben 10 Topics. Darunter Sport, Klatsch und Tratsch und auf einmal Geopolitik. Und das ist alles so verzerrt und alles so verwirrend, dass man ja, nachdem man konsumiert hat, die 15 Minuten, dann eventuell noch weiß, dass Roger Federer die Grand Slam Open, keine Ahnung was, gewonnen hat. Das ist dann das, was hängen bleibt. Und was habe ich jetzt noch konsumiert? Ah ja, dann wurde zwischendurch noch genannt, dass Putin nervös ist und das hat auch und dass wir jetzt hier intervenieren müssen und das war's. Aber ich habe doch dann gar keine Ahnung, was passiert.
Was Oleg Kashtanov für verwirrend hält, ist in Wahrheit die Anwendung journalistischer Grundprinzipien. Das Format der Nachrichtensendung repräsentiert immer eine Auswahl an aktuellen Themen, die ausgebildete Journalisten als Redaktion bestimmen. Diese Auswahl geschieht nach bestimmten Faktoren.
Bei der Tagesschau gehört nach eigenen Angaben zum Beispiel dazu, dass ein Ereignis für viele Menschen besonders bedeutsam ist. Außerdem muss eine Nachricht eine kulturelle Nähe zum Zuschauer haben. Und sie darf kein Gerücht sein.
Oleg Kashtanov wittert hinter der Themenauswahl etablierter Nachrichtensendungen hingegen Verschwörung.
Hat das vielleicht System? Warum macht man die Tagesschau nicht länger? Wer bestimmt, was wichtig ist? Ich meine, die Öffentlich-Rechtlichen müssen doch kein Geld verdienen, oder? Denen kann es doch egal sein, was die kommunizieren. Die können doch eigentlich bestimmen, dass im Moment ist wichtig Syrienkrieg und wir widmen die 15 Minuten Zeit komplett Syrien. Warum passiert das nicht?
Dass es auch Hintergrundberichte in anderen Sendungen oder Zeitungen und Zeitschriften gibt, blendet Oleg Kashtanov an dieser Stelle aus. Für ihn scheinen alle Medien des sogenannten Mainstreams gleich zu sein. Denn aus seiner Sicht würden sie unausgeglichen berichten und bewusste Meinungslenkung und Manipulation betreiben. Das werfen sich Befürworter alternativer und etablierter Medien gegenseitig vor.
Es wird deutlich, alternative Medien und der sogenannte Mainstream sind zwei parallel nebeneinander existierende Mediensysteme, fast ohne Berührungspunkte. Dadurch sei neben der etablierten Öffentlichkeit auch eine sogenannte Gegenöffentlichkeit entstanden, sagt der Politikwissenschaftler Markus Linden.
Es ist eine ausdifferenzierte Gegenöffentlichkeit, aber es ist eine Gegenöffentlichkeit. Und diese Gegenöffentlichkeit stellt sich so dar, als sei sie eine Gegenöffentlichkeit gegen eine Diktatur, gegen eine diktatorische Öffentlichkeit. Das ist totaler Schwachsinn, das ist sie nicht. Aber diese Gegenöffentlichkeiten sind Herausforderungen für die etablierte Öffentlichkeit.
Um diese Herausforderungen zu bewältigen, also Gegenöffentlichkeiten vorzubeugen, müssten sogenannte Mainstream-Medien auch die Aspekte der alternativen Medien abbilden, sagt Markus Linden.
Die etablierte Öffentlichkeit muss einfach jene legitimen Argumente, vertretbaren Argumente, die doch thematisiert werden, auch bei sich differenziert, argumentativ aufgreifen. Es geht nur über die Debatte. Es geht nicht, wenn man Argumente, die durchaus legitim sind, überhaupt nicht zur Sprache kommen lässt.
Für den Politikwissenschaftler Markus Linden steht fest, etablierte Medien könnten die alternativen Medien sozusagen absorbieren, indem sie ausgewogener berichten.
Der Medienjournalist Daniel Buß sagt, es gehe für Mainstream-Medien aber auch darum, verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen. Vor allem bei Zuschauern, die sich alternativen Medien zugewendet haben. Zum Beispiel durch mehr Transparenz bei ihrer Arbeit.
Ich glaube, das gehört inzwischen zum journalistischen Geschäft dazu, dass man nicht nur Medien macht, sondern auch Medien erklärt.
Der Mitteldeutsche Rundfunk hat zum Beispiel medienkritische Menschen aus der Pegida-Bewegung eingeladen, den Redaktionsalltag hautnah mitzuerleben. Ein Schritt in die richtige Richtung, sagt Daniel Buß.
Wenn man hört, was diese Mediennutzerinnen und Nutzer zu sagen haben, wenn sie das sich einmal angeguckt haben, dann ist das doch oft ein großes Verständnis. Sie sind nicht immer mit allem einverstanden, wie das Produkt am Ende aussieht, so, aber sie verstehen, wie das zustande kommt und dass sich da tatsächlich jemand Gedanken macht und dass da nicht zwischendurch ein rotes Telefon klingelt, wo jemand von draußen sagt, ihr müsst jetzt dieses oder jenes tun. Und ich glaube, das hilft dann auch, weil dann diese Mediennutzerinnen und Nutzer natürlich in ihrem Bekanntenkreis sagen, ja, aber ich war mal da und ich habe mir das mal angeschaut.
Fehlendes Wissen oder Verständnis für die Arbeit etablierter Medien kann also ein Grund dafür sein, warum Menschen das Vertrauen in sie verlieren und sich deshalb vermeintlich bürgernahen alternativen Medien zuwenden.
Das Spektrum der alternativen Medien ist sehr breit. Es gibt professionelle, ausgewogene und angemessene kritische Formate. Aber auch Laien, die Stimmungen schüren, hetzen, die bewusst Lügen verbreiten und Verschwörungstheorien in die Welt setzen. Für die Zuschauer und Leser der alternativen Medien sind diese fließenden Übergänge oft nicht eindeutig erkennbar. Grund dafür sei unter anderem fehlende Medienkompetenz. Gerade in der Zeit der Digitalisierung sei diese besonders wichtig. Auch Journalisten sollten ihren Teil dazu beitragen, meint Daniel Buß.
Es gibt eine Bewegung unter Journalistinnen und Journalisten an Schulen zu gehen. Das machen tatsächlich einzelne Medien haben solche Programme aufgelegt. Der Bayerische Rundfunk hat das zum Beispiel gemacht, gezielt einzelne Journalisten gesucht, die an die Schulen gehen und darüber reden, wie Medien funktionieren, was unterscheidet öffentlich-rechtlich von privaten, von alternativen Medien, um da auch eine Differenzierung hinzubekommen. Ich glaube, dass diese Bewegung deutlich größer werden muss.
Denn seitdem alle die Möglichkeit haben, im Internet etwas zu publizieren, muss jeder noch mehr das tun, was früher ausschließlich die Aufgabe von Journalisten war. Medieninhalte und Quellen hinterfragen, selbst multimedial recherchieren und einordnen.
Und vielleicht führe die Debatte über alternative Medien, so problematisch ihre Inhalte auch sein mögen, auch dazu, dass die Gesellschaft wieder näher zusammenrückt. Daniel Buß.
Wenn man etwas Positives in dieser Entwicklung sehen möchte, dann, dass das eine Art Weckruf war für die über Jahrzehnte ja eingeschliffenen Strukturen in der politischen, aber eben auch in der medialen Landschaft. Wir müssen hier etwas verändern, damit wir auch wieder das große Ganze sehen, die gesamte Bevölkerung letztlich im Blick haben. Das gilt für die Politiker genauso wie die Journalisten. Und ich würde schon sagen, da tut sich was.
Es gibt Menschen, die sagen, wir leben im Zeitalter des Populismus. Und das stimmt auch teilweise. Und Alternativmedien, das ist im Endeffekt die mediale Ausdrucksform dieses populistischen Zeitgeistes.
Bewusst anders. Die Welt der alternativen Medien. Ein Feature von Alexander Moskowitsch.
Sprecherin Andrea Maisberger. Sprecher, Technik und Regie Alexander Moskowitsch. Redaktion Ulrich Hägele. Eine Masterarbeit im Fach Medienwissenschaft in Kooperation mit dem Zentrum für Medienkompetenz der Universität Tübingen im Jahr 2020.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Lulu vendait ses toiles, Jaco plongeait dans un bistrot, Dédé goûtait les vins, moi j'étais fort au Havre, et Gégé lavait les carreaux, Pierrot ne faisait rien, on s'était fait les poches,
pour se payer un vieux taco fleuri sur le capot, qui rêvait de Provence et qui mourut à Fontainebleau. On allumait une cigarette et tout s'allumait, et c'était la fête le 14 juillet. Il n'y avait jamais un copain de trop dans l'équipage Jojo. Il y avait moins de nuits sans guitare que de jours sans pain. On partageait tout et on n'avait rien. Qu'est-ce qu'on était fou, qu'est-ce qu'on s'en foutait, qu'est-ce qu'on était bien. On louait pour des prunes les quatre murs d'un vieux grenier, tout prêt à s'écrouler. Mais pour toute une fortune, on n'aurait pas déménagé. On allumait une cigarette et tout s'allumait, et c'était la fête le 14 juillet. Il n'y avait jamais un copain de trop dans l'équipage Jojo. Il y avait moins de nuits sans guitare que de jours sans pain. On partageait tout et on n'avait rien. Qu'est-ce qu'on était fou, qu'est-ce qu'on s'en foutait, qu'est-ce qu'on était bien. Lucien a mis les voiles et Jacques s'est payé un bistrot où André boit de l'eau. Je ne suis plus fort au râle, Roger inspecte les impôts, Pierre cherche du boulot. J'ai changé de guitare, mais j'ai gardé comme un cadeau cet air qui me tient chaud du fond de la mémoire, celui de l'équipage Jojo. On allumait une cigarette et tout s'allumait, et c'était la fête le 14 juillet. Il n'y avait jamais un copain de trop dans l'équipage Jojo. Il y avait moins de nuits sans guitare que de jours sans pain. On partageait tout et on n'avait rien. Qu'est-ce qu'on était fou, qu'est-ce qu'on s'en foutait, qu'est-ce qu'on était bien.
Mit Joe Dassin und L'Equipe à Jojo sind wir am Ende unserer Sendung über die alternativen Medien angelangt. Wenn ihr mehr über den Tübinger Campusfunk Mikroeuropa erfahren wollt, dann schaut auf unserer Homepage vorbei unter www.mikro-europa.de. Alle unsere Sendungen zum Nachhören findet ihr in unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger UB. Vom Mikrofon verabschiedet sich Ulrich Hägele. Tschüss und Ade.